SWR aktuell Wirtschaft mit Stefanie Geißler.
Kinderpornografie, Terror, Propaganda, gefälschte Markenprodukte. Das Internet ist bekanntlich voll mit illegalen Inhalten. Für Plattformen wie Google, TikTok, Amazon und andere Dienste gelten dank einem neuen EU-Gesetz nun schärfere Vorschriften. Die Online-Plattformen müssen Hassreden und falsche Informationen unverzüglich löschen und Geschäftsbedingungen müssten künftig so formuliert sein, dass jedes Kind sie verstehen kann, sagt ein EU-Beamter. Klingt gut, ist es im Grunde auch, sagt Holger Beckmann in seinem Kommentar.
Zumindest die Absicht ist gut und richtig. Die Europäische Union will die Internetriesen an die kürzere Leine nehmen. An die kurze wäre wohl zu viel gesagt, denn dafür sind die vornehmlich amerikanischen Konzerne zu mächtig. Ein großer Teil der Weltbevölkerung ist schließlich mehr oder weniger stark von ihnen abhängig, braucht ihre Online-Dienste, ihre Kanäle, ihre sogenannten sozialen Medien. Moderne Kommunikation ist ohne diese schon lange praktisch undenkbar. Und auch wenn die meisten sich quasi freiwillig in diese Abhängigkeit begeben, tun es viele doch auch irgendwie gezwungenermaßen, weil man in dieser Welt eben nicht mehr daran vorbeikommt. Dass die Online-Unternehmen dabei mit unstillbarem Appetit Daten abgreifen und sammeln, einem ungefragt gezielte Werbung auf das Display bringen, einem die eigene Online-Welt durch ihre Algorithmen so gestalten, dass man glaubt, alles würde perfekt passen, das ist dabei eben die Kehrseite. Und gerade mit Blick auf die in den nächsten Jahren sich exponentiell weiterentwickelnde künstliche Intelligenz eine ernstzunehmende Gefahr. Denn wer die Daten hat, um die KI zu füttern und immer klüger und immer einflussreicher zu machen, der hat die Macht. Im Zweifel über die ganze Menschheit. Nein, so weit sind wir noch nicht, aber der Weg dahin ist eingeschlagen. Das ist das eine. Das andere ist die Tatsache, dass gerade über die sozialen Medien der Online-Riesen viel Hass, viel Menschenverachtendes und auch viel Kriminelles verbreitet wird. Also vieles, was das Potenzial hat, demokratische Systeme auszuhöhlen. Es ist deshalb höchste Zeit, den Internetkonzernen hier eine Grenze aufzuzeigen. Und mit dem Digital Services Act versucht die EU genau das. Von nun an müssen in einem ersten Schritt die ganz Großen von ihnen der EU-Kommission und ihren Nutzerinnen und Nutzern Rechenschaft ablegen und sie müssen Hass, Hetze und Fake News aus ihren Diensten löschen. Das ist für die Unternehmen, aber auch für die europäischen Kontrollinstanzen, die es dafür braucht, eine Menge Arbeit, was, das ist klar, nicht allen gefällt. Amazon und Zalando haben bereits Klage eingereicht, andere wollen sich aber durchaus daran halten. Entscheidend ist, dass Europa mit diesem Schritt demonstriert, wer die Regeln setzt. Und man kann nur hoffen, dass das am Ende wirklich funktioniert. Denn Details bleiben offen, etwa die Frage, wie man demokratiegefährdende und menschenverachtende Inhalte definiert. Im Zweifel werden darüber Gerichte entscheiden müssen, das kann dann langwierig werden und den Konzernen in die Hände spielen. Deshalb hat EU-Digitalkommissarin Margrethe Vestager aus Dänemark recht. Man muss jetzt alles tun, um diesen Digital Services Act in Europa auch wirklich durchzusetzen. Sonst ist er nichts wert. Holger Beckmann, Brüssel.
Die Europäische Union geht in die Offensive gegen die großen Digitalkonzerne. Ein Kommentar war das von Holger Beckmann. Die deutsche Wirtschaft hat im zweiten Quartal ein Nullwachstum hingelegt. Das hat das Statistische Bundesamt heute mitgeteilt und damit eine erste Schätzung bestätigt.
Immerhin, technisch gesehen, befindet sich die deutsche Wirtschaft damit nicht mehr in einer Rezession. Im vierten Quartal des vergangenen Jahres sowie in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres war die Wirtschaft in Deutschland noch geschrumpft. Unter Ökonomen sorgen die aktuellen Wirtschaftsdaten dennoch für Ernüchterung. Sie sehen in der Stabilisierung der Wirtschaft im Frühjahrsquartal keinen Wendepunkt hin zu einem Wachstum. Im Gegenteil, viele Analysten rechnen damit, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden Quartalen erneut schrumpft und das Bruttoinlandsprodukt im Gesamtjahr 2023 zurückgeht. Noch immer belastet die hohe Inflation die Kaufkraft der Haushalte. Exportorientierte Unternehmen leiden zudem unter der Schwäche der Weltkonjunktur. Sebastian Schreiber, ARD Finanzredaktion, Frankfurt.
Und auch aus den deutschen Chefetagen kommen keine positiven Impulse. Der Geschäftsklimaindex des Münchner IFO-Instituts ist im August das vierte Mal in Folge gesunken. Schauen wir nach diesen ernüchternden Nachrichten auf eine Branche, die zumindest in den vergangenen Jahren stark gewachsen ist. Heute ist in Düsseldorf der alljährliche Caravan-Salon gestartet. Das ist eine der größten Messen für Camping und mobiles Reisen weltweit. Der Branchenverband geht davon aus, dass das wirtschaftliche Potenzial bei weitem noch nicht ausgeschöpft ist. Darüber konnte ich sprechen mit Thorsten Wiedmann. Er ist Professor für Freizeitwirtschaft an der Dualen Hochschule in Ravensburg. Herr Wiedmann, die großen Boomjahre, die waren bekanntlich jene während der Pandemie. Dieses und letztes Jahr hingegen waren die Zulassungszahlen schon wieder rückläufig. Wenn man auf die letzten 12 Monate schaut, dann steht da ein Minus von 9% bei den Reisemobilen. Was bedeutet das für den Markt? Ist der übersättigt?
Ja, das muss man schon differenziert betrachten. Natürlich scheinen diese minus 9% innerhalb des 12-Monats-Zeitraums Juli bis Juni auf eine gewisse Übersättigung hinzudeuten. Wenn man jetzt allerdings die Zahlen des Halbjahreszeitraums Januar bis Juni 2023 mit denen des Vorjahres-Halbjahreszeitraums Januar bis Juni 2022 vergleicht, hat man schon wieder ein gewisses Plus, nämlich von 1,3% bei den Reisemobilen. Ein Rückgang ist allerdings auch hier in diesem Vergleichszeitraum zu verzeichnen bei den Wohnwagen. Und dementsprechend kann man, glaube ich, für die gesamte Branche festhalten, dass wir hier jetzt keinen Einbruch sehen, sondern so eine gewisse Stagnation auf hohem Niveau oder vielleicht auch ein gesundes Wachstum, unabhängig von irgendwelchen krisenbedingten Einflussfaktoren.
Das heißt, Sie stimmen mehr oder weniger dem Branchenverband zu. Da ist tatsächlich der Bedarf, kann man sagen, ungebrochen. Es scheint aber immer noch Probleme mit den Zulieferern zu geben. Wie stellt sich die Branche da derzeit auf?
Ja, also tatsächlich, wenn man jetzt, es ist halt die Frage, wie definieren wir den Begriff Boom? Also wenn wir sagen, ein Boom ist immer dann gegeben, wenn wir bei irgendeinem Produkt zweistellige Zuwachszahlen haben, dann muss man sagen, der Boom ist zu Ende. Aber, wie Sie richtig formuliert haben, wir gehen nach wie vor von einem Wachstumsmarkt aus, auch wenn das Wachstum begrenzt ist. Das Wachstum wird begrenzt durch verschiedene Faktoren und ein wichtiger Faktor ist selbstverständlich auch die Zulieferung zur Fertigung der Wohnwagen und der Wohnmobile. Da zeigt sich doch in den letzten Monaten, genauso wie bei den Kraftfahrzeugen oder bei den Lastfahrzeugen auch, dass die Branche insgesamt mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen hat. Die Freizeitfahrzeugbranche hat verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Zum einen gibt es die Tendenz, dass man Produktionsstandorte in das Ausland verlagert, beispielsweise nach Slowenien, wo schon eine gewisse Tradition der Freizeitfahrzeugherstellung vorhanden ist. Oder dass man Komponenten, die man vorher eingekauft hat, mittlerweile selbst fertigt. Ein großer deutscher Reisemobil- und Wohnwagenhersteller, der stellt jetzt seit vergangenem Jahr die Leiterrahmen, also sozusagen die Grundlage, auf denen der Wohntrakt des Wohnmobils aufgesetzt wird, selbst her. Noch vor 2 bis 3 Jahren hat er den eben komplett zukaufen müssen und war abhängig von den Zulieferern. Also die Fertigungstiefe, die erhöht sich sozusagen. Das ist eine wichtige Strategie, wie hier die Wohnmobilproduzenten und Wohnwagenproduzenten reagieren.
Das spricht ja auch dieses sich unabhängig machen für einen tiefen Glauben in das Wachstum, in das Potenzial dieser Branche. Schauen wir nochmal auf diese Stagnation. Wenn wir jetzt nochmal auf diese plus 1,3% gehen, scheint ja die Inflation, die ja eigentlich dazu führt, dass man gerade große Ausgaben verschiebt oder da eine gewisse Furcht vor hat und das Geld lieber zurückhält, das scheint sich da ja jetzt noch nicht ausgewirkt zu haben in Sachen Wohnmobile.
Ja, das scheint tatsächlich so zu sein. Man muss natürlich auch bedenken, dass viele Wohnmobile, die jetzt im ersten Halbjahr 2023 zugelassen waren, schon in den Jahren 21 oder 22 bestellt wurden. Und wie sich die inflationsbedingte Veränderung der Nachfrage auswirkt, das bleibt jetzt erstmal noch abzuwarten. Aber vorstellbar wäre natürlich schon, dass die Inflation hier kontraproduktiv auf die weitere Entwicklung der Neuzulassungszahlen sich auswirkt.
Jetzt war es ja so, dass die letzten Jahre, selbst wenn man das Geld hatte, dann gab es ja kaum Fahrzeuge zu kaufen. Das entspannt sich jetzt wieder etwas. Inwiefern hat es denn auch damit zu tun, dass viele ihr Wohnmobil eben nach den Corona-Jahren wieder verkaufen, weil man es vielleicht doch nicht so toll fand, wie man sich vorgestellt hat, oder weil man jetzt eben auch wieder andere Reisen in Anführungszeichen machen kann?
Ja, beides spielt sicherlich eine gewisse Rolle. Andererseits muss man aber auch sehen, dass gerade in diesen Corona-Jahren, aber auch schon in den Jahren davor, die Vermieterbranche unheimlich geboomt hat, also die Vermietung von Freizeitfahrzeugen, insbesondere Wohnmobile. Also der Bedarf an Vermietfahrzeugen war genauso hoch wie an Neufahrzeugen bei Privatkunden. Und der ist auch nach wie vor hoch. Aber wie gesagt, die Vermietbranche, die hat einen relativ hohen Durchsatz. Die werden relativ schnell wieder auf den Markt gebracht, die Fahrzeuge, die vermietet werden. Und da die nun eben auch aus den Boomjahren zur Verfügung stehen, ergibt sich hier dann doch eine entspanntere Situation auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Auch wenn man sagen muss, dass der Wertverlust von so einem Wohnmobil nach wenigen Jahren also sehr gering ist.
Jetzt müssen wir nochmal differenzieren, Herr Wiedmann, zwischen der Wohnmobilbranche und eben der gesamten Campingbranche. Also dazu gehören auch Zeltplatzinhaber oder auch im Prinzip die gesamte Urlaubsregion mit dem hiesigen Einzelhandel und so weiter. Wie viel Potenzial steckt denn da Ihrer Ansicht nach noch drin in den kommenden Jahren?
Also Zeltplätze ist sowieso mal ein Begriff, den ich gar nicht gerne benutze. Ich sage mal, die Campingparks in Deutschland hatten in den vergangenen Jahren eben auch sehr gute Zuwachszahlen an Gästen bekommen und haben sich auch sehr stark internationalisiert und an internationale Marktentwicklungen angepasst, sind im Prinzip von diesen Zeltplätzen zu multifunktionalen Ressorts geworden mit unterschiedlichen Unterkünften, mit Vermietwohnwagen, mit Bungalows, mit Glamping-Zelten und dementsprechend ist die Campingplatzbranche auch eine Branche, die von der Entwicklung der letzten Jahre extrem profitiert hat und auch in Zukunft noch profitieren wird.
Für diese These, die Sie ja gerade auch nochmal formuliert haben, dass da noch ganz viel Musik drin steckt in der gesamten mobiles Reisenbranche sozusagen. Dafür könnte ja auch nochmal das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Also sozusagen innerhalb Europas Auto fahren, statt eben nach Übersee zu fliegen. Wie bewerten Sie das?
Ja, also wenn man sich die Ziele der Wohnmobilisten insbesondere anschaut, dann muss man wirklich sehen, dass der überwiegende Teil schon in Deutschland bleibt. Und hier unter Nachhaltigkeitsaspekten natürlich viel Gutes bewirkt, weil ja zum Beispiel regionale Wertschöpfungsketten gefördert werden. Nichtsdestotrotz kann man Caravaning nicht per se als nachhaltige Tourismusform bezeichnen. Weil zum einen entsteht natürlich bei der Produktion der Freizeitfahrzeuge ein gewisser CO2-Fußabdruck und zum anderen ist die Nachhaltigkeit der Reiseform auch ganz stark abhängig vom Reiseverhalten der Nutzer. Wohnmobilisten sind oft über 90 Tage im Jahr mit ihrem Wohnmobil unterwegs und wenn sie dann entsprechend lange Reisen zurücklegen, sind sie sicherlich nicht nachhaltiger unterwegs als jetzt ein Tourist, der einmal im Jahr eine Pauschalreise, eine Flugreise im Mittelmeerraum unternimmt.
Sagt Thorsten Wiedmann, er ist Professor für Freizeitwirtschaft an der Dualen Hochschule in Ravensburg. Und zum Schluss der Blick auf die Börse. Dort gingen heute alle Blicke nach Jackson Hole. Dort hat nämlich Fed-Chef Jerome Powell gesprochen und weitere Zinserhöhungen nicht ausgeschlossen.
Dass er das so deutlich ausspricht, war ein bisschen für die Börsianer wie vor den Kopf geschlagen zu werden. Und so verhielt sich zum Beispiel auch die DAX-Kurve. 16 Uhr, Powell beginnt zu sprechen. Optimismus, Kurve geht steil nach oben. Powell hat ein bisschen gesprochen, 16.05 Uhr, Kurve geht steil nach unten. Der DAX hatte bis gegen 15 Uhr einen guten Tag, stand zwischenzeitlich um ca. 0,7% im Plus, um dann noch einen Mini-Gewinn ins Ziel zu retten. Am Ende standen 15.632 Punkte, 10 Zähler mehr als gestern. Volker Hirt, ARD Finanzredaktion Frankfurt.